Genau. Wir sind in der Predigtreihe Prägen und wir haben die letzten Wochen unterschiedliche Prägetools angeschaut, wie Gott in unser Leben prägen möchte. Durch die Beziehung mit ihm, das war so ein Thema. Und dann letzte Woche über das ganze Thema Beziehungen. Im Miteinander werden wir auch geprägt. Das Ziel, was Gott mit uns vorhat, mit dir und mit mir, das ist dasselbe. Das Ziel ist, dass wir Christus ähnlich werden, dass wir mehr so werden wie Jesus. Und dieses Ziel wird ihr auf alle Fälle erreichen, am Ende unseres Lebens, wenn wir ihn sehen werden in der Ewigkeit, da werden wir an diesem Ziel angekommen sein. Und die gute Nachricht ist, gerade jetzt, egal wie du jetzt hier bist, egal mit welcher Geschichte du da bist, was deine Lebenssituation momentan ist, das Gute ist, dass Gott an der Arbeit ist, bei dir und bei mir. Er ist nicht weit weg, er zieht sich nicht raus aus unserem Leben, sondern er bearbeitet uns. Ganz egal, was für ein Werkstoff wir jetzt gerade mal darstellen, er ist an der Arbeit. Und es ist, glaube ich, wichtig, immer wieder neu, dass wir sagen, okay, Gott, hier ist mein Leben. Ich vertraue dir gerade jetzt, dass du an der Arbeit bist und dass das Ziel von deiner Arbeit, dass es gut ist und dass du mich dahin führen wirst, selbst wenn ich das momentan nicht spüre, wenn ich das nicht erlebe, wenn ich das nicht greifen kann, aber dass ich dir mein Leben gebe. Immer wieder mich dafür öffne, dass das genau passieren kann, was du möchtest. Ich habe heute ein Thema, was nicht ganz so easy ist, nicht ganz so gut verdaulich vielleicht für den einen oder anderen. Ich weiß, dass dieses Thema bei einigen Leuten so einen Widerstand auslösen wird im Leben, ja, wo man sich so ein bisschen dagegen stemmen möchte, weil man sagt, ja, aber nee, so ist das gar nicht, ne, und das stimmt gar nicht und Gott ist gar nicht so. Und andere, die werden merken, wenn ich spreche, dass sie das kennen und dass sie sagen, ja, genau, ich kann dir meine Geschichte erzählen und da ist genau das passiert und die könnten Zeugnis davon geben, dass Gott so arbeitet und dass er so prägt. Ich möchte dich besonders umwerben, wenn du merkst, dass da Widerstände bei dir hochkommen und dass es nicht so easy ist, diese Botschaft anzunehmen, dass du trotzdem zuhörst und das auf dich wirken lässt und dass du das mitnimmst und verinnerlichst, dass das Wort Gottes spricht in dein Leben hinein und dass du dich vielleicht fragst, Mensch, warum tauchen bei diesem Thema solche Widerstände auf und warum sind da vielleicht auch Ängste mit verbunden, wenn man das mal denken möchte und zulassen möchte. Also schalte nicht ab, sondern bleibe dabei. So, jetzt seid ihr alle gespannt, ne? Was wird denn erzählen und so? Ja, so macht man das, ne? Ich möchte mit uns das Thema anschauen, Gott prägt uns durch all unsere Lebensumstände. Gott prägt uns durch all unsere Lebensumstände, besonders durch die schweren. Besonders durch die schweren. Lass uns mal die erste Bibelstelle anschauen. Aus dem Jakobusbrief, Kapitel 1, die Verse 2 bis 4. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Unser Leben besteht ja aus Höhen und Tiefen, okay? Haben wir schon gelernt? Ja, ne? Seid ihr dabei? Höhen und Tiefen. Und wir lieben normalerweise immer die Höhen, denke ich mal. Ne? So, wir wünschen uns die Höhen. Wir sagen, jawohl, ich will lieber auf dem Gipfel stehen. Und da ist es viel schöner als unten im Tal, wo keine Sonne hinkommt und wo es schwer ist und der Schrecken da ist und der Schatten und so. Wir haben eine Sehnsucht nach diesen Höhen, aber das Leben besteht aus beiden Punkten. Und hier, das schreibt Jakobus von besonderen Prüfungen, Prüfung verschiedenster Art, so ist es hier in der Neuen Genfer Übersetzung übersetzt. In anderen Bibelübersetzungen stehen hier die Wörter Versuchung oder Anfechtungen. Und diese Wörter sind im Griechischen austauschbar. Ja? Also, da würde jetzt zum Beispiel stehen, seht es als einen besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Anfechtungen durchmachen müsst oder wenn ihr Versuchungen durchleiden müsst. Okay? Das ist mal hier so die Aussage, die Jakobus hier platziert. Und wenn hier steht, Prüfung verschiedenster Art, dann meint das Prüfung verschiedenster Art. Also die ganze Bandbreite, das, was du dir an Prüfungen und an Schwierigkeiten gerade überlegen kannst in deinem Leben oder auch schon erlebt hast, genau das ist es. Alles Mögliche, ja? Angefangen von Lebensschwierigkeiten, von Arbeitslosigkeit, vom tyrannischen Chef, von deinem mobbenden Arbeitskollegen, von deinem nervenden Nachbarn. Die ganze Palette von Schwierigkeiten, die irgendwie da sein können, das sind solche Prüfungen unterschiedlichster Art. Okay? Ich sehe, die Begeisterung ist noch nicht da. Ich weiß auch nicht, ob die Begeisterung kommen wird bei diesem Thema. Hier ist nicht die Rede davon, interessanterweise, woher diese Prüfungen kommen. Also wer sorgt dafür, dass die Prüfungen jetzt in meinem Leben sind? Also wer schiebt uns die Prüfung unter? Wir würden das oft gerne wissen. Ja, warum muss das jetzt sein? Wo kommt das denn jetzt her? Wer ist denn dafür verantwortlich, dass diese Prüfung jetzt gerade in meinem Leben ist? So, und dann gibt es dann so zwei Möglichkeiten, die wir dann sehr schnell auf dem Tisch haben, dass wir einerseits dann denken, okay, Gott, bist du's? Kommt's von dir? Und dann verstehen wir das irgendwie nicht, wenn wir so denken, wie kann das denn sein? Und dann sagen wir, ja, oder kommt's vom Teufel? Prüfung, schlecht, böse, muss irgendwie der Feind sein. Und dann bleiben wir manchmal an diesem Punkt auch stehen, ja, und merken, da geht's irgendwie nicht gut weiter. Hier wird es gar nicht benannt, ja, sondern hier wird einfach nur festgehalten, hey, es gibt diese Prüfung im Leben verschiedenster Art. Punkt. Und ich glaube, das ist manchmal auch weise, Sachen einfach stehen zu lassen und dann nicht das noch für sich versuchen zu klären. Grundsätzlich möchte ich trotzdem festhalten, weil das hängt ja auch so mit unserem Gottesbild dann immer zusammen, dass von Gott nichts Böses kommt. Also Gott kann nicht Urheber vom Bösen sein, sondern von Gott kommt Gutes und Gott, er kreiert nichts Böses. Ja, das ist, glaube ich, wichtig an dieser Stelle, dass wir das merken. Und auf der anderen Seite wissen wir auch, wir sind in dieser gefallenen Welt, ja, Sündenfall ist passiert, das ist noch nicht Himmel hier, ja. Das ist noch nicht perfekt, sondern da kommen Sachen in unser Leben, die einfach da sind, weil wir hier auf dieser Welt leben und weil da auch andere Mächte da sind und weil wir auch gar nicht wissen, wie das alles zusammenhängt im negativen Bereich. Es passieren Sachen, die nicht nur gut sind. Das gilt es auch festzuhalten. Jetzt ist aber eine krasse Aussage, wenn Jakobus hier sagt, wenn ihr Prüfung durchmachen müsst, dann Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Was sagt er? Dann freut euch? Ja. So, das ist die Frage. Ne? Was sagt denn der Jakobus hier? Also sagt er tatsächlich, wenn wir in diesen Prüfungszeiten sind, dann große Freude, alle müssen jubeln und jauchzen? Ist, glaube ich, nicht so gut, wenn das so wäre. Also jetzt von meinem Menschenbild ist es so, wenn Schwierigkeiten da sind und Herausforderungen da sind, dann ist das Natürlichste, dass man erstmal erkennt, boah, das ist jetzt nicht gut. Das ist jetzt nicht lustig, das ist nicht fröhlich. Und ich kann jetzt auch nicht einfach so drüber hinweggehen, weil ich jetzt Christ bin und das so müsste, dass ich jetzt sage, ach, jetzt freu dich doch einfach. Das ist, glaube ich, ein falscher Ansatz, wenn man seine eigenen Gefühle und das, was in einem drin ist, gar nicht wahrnimmt, sondern einfach drüber hinweggeht. Und sagt, ja, ist mir egal, ich tue jetzt mal so, als ob ich fröhlich bin in dieser Prüfung. Eigentlich bin ich gar nicht fröhlich, aber die Bibel, die erwartet das, Gott erwartet das und meine Mitchristen erwarten das auch. So, deswegen muss ich so sein. Das ist nicht gut, okay? Das ist wieder so eine ungesunde Art des Glaubens. Aber die Frage ist, was sagt Jakobus denn hier? Also Prüfungszeiten sind keine Zeiten der lockeren Fröhlichkeit, ja? Sondern Prüfungszeiten sind grundsätzlich irgendwie harte Zeiten, dunkle Zeiten, schwierige Zeiten. Im Text steht nicht, dass wir jetzt fröhlich sein sollen, sondern dass wir es als einen ganz besonderen Grund zur Freude ansehen sollen, wenn wir Prüfung durchmachen. Okay, jetzt fragt ihr euch ja, was ist denn jetzt der Unterschied? Also dieses Fröhlichsein, das ist, finde ich, so eine emotionale Freude, dass man wirklich jubelt und fröhlich ist. Hier klingt das eher sehr nüchtern. Also, dass man in einer Prüfungssituation, die schwer ist, mit ein bisschen Abstand und Distanz tatsächlich, obwohl es schwer ist, einen Grund zur Freude selbst in dieser Prüfung findet. Das ist was anderes als locker fröhlich sein. Es liegt ein Stück weit etwas drin in dieser Geschichte, was Grund zur Freude ist, wenn wir es wie einen Schatz heben. Jetzt fragt ihr euch, okay, was ist denn dieser Grund zur Freude? Worin besteht denn diese Freude? In diesen Prüfungszeiten wird unser Glaube erprobt und in dieser Zeit, dann sag's mal positiv, darf sich unser Glaube bewähren. Das heißt, wenn Prüfung da ist, kann es eine Folge sein, und das ist die von Gott erdachte und gewollte Folge, dass wir unsere Wurzeln tiefer graben. Dass wir nicht nur oberflächlich irgendwie glauben und so tüdelü und durch das Leben schweben, sondern dass wir tief graben, dass wir sagen, okay, ich bin verwurzelt in Gott. Selbst wenn ich ihn nicht spüre und wenn ich ihn gerade mal nicht erlebe und wenn überhaupt nichts in meinem Leben momentan rund ist, ich halte an ihm fest. Standhaftigkeit entwickelt sich. Es passiert etwas in meinem Inneren. Es passiert etwas in meinem Glauben. Ja? Glaubensmuskeln werden trainiert. Und dann sagt hier Jakobus, dass das Gute, das Gott in uns angefangen hat, zur Vollendung kommt in solchen Prüfungszeiten. Das heißt, Gott hat etwas angefangen mit uns und ich mach mal die Klammer auf. Wir sind in dieser Predigtreihe zum Thema Prägen. Es geht darum, dass Gott uns das Bild von Jesus hineinprägen möchte. Und das ist, glaube ich, dieser Werdegang, den wir auch hier sehen bei Jakobus. Selbst wenn er andere Vokabeln dafür findet. Aber er sagt, da ist etwas Gutes in eurem Leben angefangen und es soll zur Vollendung kommen. Ihr sollt vollkommen und makellos werden. Es wird euch an nichts mehr fehlen. Und das ist dieser Prozess, dass wir Christus ähnlicher werden. Das heißt, selbst in so einer Prüfungszeit liegt etwas drin in der Verborgenheit unter dem Ganzen, was schwer ist, was letztendlich gut sein wird für unser Leben, wenn wir so unterwegs sind und uns an Gott dranhängen und sagen, Gott, ich verstehe dich gerade nicht, aber ich halte durch und ich vertraue dir darauf, dass letztendlich du zum Ziel kommen wirst mit mir und das Ziel ist die Christusähnlichkeit, die Verwandlung des Menschen. Und wenn man dieses Ziel vor Augen hat und wenn man das versteht und wenn man das greift, dann kann man sagen, okay, selbst in dieser Misere, in der ich mich gerade finde, da ist Gott an der Arbeit und Gott wird mich zum Ziel führen und deswegen ist auch Grund zur Freude da drin. Okay? Muss ich jetzt auch nicht jauchzen und sagen, hey, ich schüttel alles ab und alles ist irgendwie locker und easy? Nein, aber ich habe einen Grund der Freude, selbst in harten Zeiten. Ich glaube, dass in jeder Prüfungszeit, oder man kann auch sagen Krise, die unser Leben erreicht, da liegt immer die Chance drin, dass man Gott erlebt und dass man tiefer gewurzelt wird und dass sich etwas Besonderes tut in unserem geistlichen Leben auch. Das heißt, Gott möchte jede Prüfungssituation unseres Lebens gebrauchen. Ja? Er möchte mit drin sein, er möchte Mitgestalter sein in dieser Krise. Für uns ist die Herausforderung, welchen Weg beschreite ich denn jetzt? Sag ich, okay, ich gebe mich hinein in diesen Prozess, ich öffne mich für das Wirken Gottes, ich will durch diese Prüfung hindurchgehen und will bereit sein zu gucken, was Gott mit mir vorhat. Oder aber distanziere ich mich in der Krise von Gott und sage, Gott, ich verstehe dich nicht, ich verstehe gar nicht, was hier gerade abgeht, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben und mein Herz wird hart und unempfänglich und ich steige, wenn es ganz, ganz schlimm ist, sogar aus der Beziehung mit Gott. Ja, Gott ruft immer wieder zurück und so und er hat immer einen langen Arm und einen langen Atem und so, aber manchmal sind wir als Menschen so, dass wir kapitulieren im negativen Sinne. Es ist eben kein Selbstläufer, dass wir in diese positive Bewegung mit Gott vordringen, sondern es ist auch immer eine bewusste Entscheidung unseres Herzens, dass wir das wollen, dass wir dafür uns öffnen wollen. Und manchmal ist es so, und das ist, glaube ich, der Normalfall, wenn man richtig eine existenzielle Krise hat, dass man manchmal so hin und her schwankt, ja, auch in der Beziehung zu Gott. Gott, bist du da, ja, und wie erlebe ich dich gerade? Positiv vielleicht, ja, und manchmal haben wir das Gefühl, Gott ist irgendwie weg und wir wissen gar nicht, woran wir uns festhalten sollen. Auch das gibt's und das ist auch normal. Auch da sollte man sich jetzt nicht unter diesen Druck setzen, dass man gefühlsmäßig immer gleich drauf sein müsste. Wichtig ist aber grundsätzlich, glaube ich, dass wir in diesen existenziellen Krisen zu dem Punkt kommen, immer wieder zu sagen, Gott, zu wem sollte ich kommen, wenn nicht zu dir? Du bist da und du wirst mich hindurchführen, selbst wenn ich die Führung momentan nicht wahrnehme und nicht sehe. Aber ich vertraue dir. Ich möchte dich fragen, heute Morgen, wie ist denn dein Umgang mit Prüfungen in deinem Leben? Also denke jetzt nicht an die Schule, an die Klausuren oder so, das ist ein Thema für sich. Aber wie ist dein Umgang mit Lebensprüfungen, mit Herausforderungen, mit den schweren Dingen in deinem Leben? Was machst du damit? Frag dich das doch mal gerade jetzt. Sagst du, ja, also eigentlich als Christ gibt es das ja gar nicht, so Prüfungen und Herausforderungen und Schwierigkeiten. Ja, und dann verleugnet man und verdrängt das, weil man denkt, man muss so ein Bild von Christsein aufrechterhalten, was man irgendwo gelesen hat oder was andere sagen. Das kann auch ein Umgang sein mit solchen Themen, einfach nur wegschieben, aber das ist nicht zielführend, führt dich nicht weiter. Vielleicht kannst du auch sagen, naja, jede Herausforderung, jede Lebensschwierigkeit, die in mein Leben kommt, die muss ich auch als geistliche Anfechtung sehen und ich muss geistlich dagegen kämpfen und geistlich dagegen angehen. Und da ist auch ein Stück Wahrheit drin. Und dann die ganze Energie, die ganze Kraft, die man hat, geht dann in diesen geistlichen Kampf. Und da ist was Wahres dran, habe ich eben gesagt. Aber manchmal stelle ich fest, dass wenn man so unterwegs ist, dass man dann etwas ausklammert, und das ist diese Beziehungsebene zu Gott. Also man betet zwar, dass das Problem sich auflöst, dass die Prüfung weggeht. Das ist der Wunsch. Man will das Problem gelöst haben. Und auch das ist legitim, dass man sich das wünscht und dafür betet. Aber dass man die Beziehungsebene zu Gott ganz persönlich dann nicht wahrnimmt und nicht offen ist dafür. Es geht nur um den Kampf, um das Thema, worüber sich jetzt alles dreht, die ganzen Emotionen, die ganzen Gedanken. Aber es geht weniger dann darum, Gott wahrzunehmen, wie er mir denn dienen möchte in dieser Prüfung, wie er mich mit seinem Frieden beschenken möchte durch seinen Geist, wie er zu mir reden möchte durch sein Wort, wie ich die Gemeinschaft der Geschwister wahrnehme, die mich mittragen. Merkt ihr? Man kann kämpfen. Ja, kann man machen. Aber ich leide immer darunter, wo ich merke, Menschen kämpfen. Und erleben nicht das, was Gott noch vorbereitet hat. Psalm 23, ja, der gedeckte Tisch im Angesicht der Feinde. Da geht man dann vorbei, weil man auf dem Schlachtfeld lieber kämpft. Wo eigentlich Jesus der ist, der für uns gekämpft hat und für uns kämpft. Man könnte auch sagen, hilf mir, durch diese Prüfung hindurchzugehen. Lass mich standhaft bleiben. Begegne mir, so wie ich es brauche. Verändere mich, so wie du willst. Lass mich wachsen, Herr, in dir. Und das schließt nicht aus, dass man auch dafür betet, dass diese Prüfungszeiten abgekürzt werden. Okay? Aber dass es mit zusammenkommt mit dieser persönlichen Komponente. Okay, Gott, wie bist du mit mir unterwegs? Tu dein Werk an mir. Ich möchte Marie einladen, mal kurz nach vorne zu kommen. Marie stellt heute die Töpferin dar. Also ich bin auch kein Töpfer oder so. Weiß gar nicht, ob ich das schon mal so erlebt habe, irgendwie im Kindergarten oder so, schon lange her. Keine Ahnung. Also ihr seht, Ton ist so eine komische Masse, ne? Irgendwie auch hart, man muss Wasser nehmen, damit er überhaupt so ein bisschen in Form gebracht werden kann. Und Marie, sie übt richtig Druck aus, körperlichen Druck. Also wenn man jetzt so massiert werden würde, das könnte auch wehtun, ne? Und wenn man verspannt ist, dann noch mehr. Also es ist nicht irgendwie easy, es ist nicht so, ich streichel mal den Ton und dann kommt es schon in Form. Sondern der Ton, er muss geknetet werden, er muss bearbeitet werden. Das ist wirklich auch Handwerk so. Das ist nicht so, wie wir es uns gerne wünschen, da ist schon so ein fertiges Gefäß und das wird jetzt mit so einem kleinen, zarten Pinsel, wird jetzt die Farbe noch drauf gemalt. Das ist, Gott bearbeitet mich gerade, er macht mich schön. Das wünschen wir uns, ja. Und dann sind wir ganz verziert und fühlen uns gut. Und hier arbeitet Gott an uns, am Ton, und das kann auch mal wehtun. Und ist gar nicht so einfach, ne? Genau, danke, Marie. Das ist ein spröder Stoff, Ton. Gar nicht so leicht. Und dann gibt es auch noch Werkzeuge, die dann dazu passen, wo man dann auch noch irgendwie gravieren kann und einritzen kann und so weiter und so weiter. Es gibt andere Beispiele aus der Natur, wo wir sehen, dass solche Prägeprozesse stattfinden. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Diamanten, zwei Diamanten sogar. Ist schön, ne? Geschliffener Diamant. Alle Frauen sagen ja. Und die Männer sagen nein. Zu teuer. Ist aber schön. Diamanten entstehen nicht einfach so. Die findet man jetzt nicht einfach so irgendwo rumliegen, es sei denn, jemand hat die verloren, sondern Diamanten entstehen in einem langen Prägeprozess, tief unter der Erde, ja, 200 bis 800 Kilometer unter der Erdoberfläche wird Kohlenstoff, aus dem die Diamanten bestehen, wird gepresst, ja, ganz viel Druck ist da, muss man sich vorstellen, wie viel Energie da gedrückt wird, 1200 Grad Celsius, ja, ist da unten. Hitze ohne Ende. So, und irgendwann kommen solche Diamanten dabei raus. Möchte jemand Diamant sein und werden? Wir hätten gern so einen Diamant, ja, aber keiner wird sich freiwillig melden, jetzt in die Tiefe zu gehen, ja. Wenn wir irgendwie ins Bergwerk fahren, im Museum, dann ist schon aus, ja. Dann sagen wir, nee, hier will ich gar nicht sein. Kann man nicht gut leben. Oder ein anderes Bild, Läuterung von Gold, ja, Schlacke, ja, Unreinheiten, die im Gold mit dabei sind, die werden ausgebrannt in hoher Hitze, ja, damit dieses Gold wirklich Reinheit bekommt, geläutert ist, klar ist. Auch eine schwere, schwere Arbeit. Stell dir mal vor, wie wäre dein Glaubensleben im Rückblick so, ja, wenn es keine schweren Zeiten gegeben hätte? Wenn keine Lebensherausforderungen gewesen wären, wenn alles immer nur easy gewesen wäre, so, alles immer nur so gewesen wäre, wie du das gewünscht hättest, wo würdest du jetzt stehen in deinem Glauben? Oder wo würdest du nicht stehen? Oder wärst du überhaupt noch hier? Vielleicht würdest du das Leben einfach nur woanders gestalten? Gott gebraucht Prüfungszeiten, um unseren Glauben in die Tiefe zu führen. Ich glaube auch, um Mitleid hervorzurufen in uns für andere, die Prüfungszeiten durchmachen. Ich glaube, dass unser Glaube durch Prüfungszeiten echt wird und dass Falsches und Oberflächliches wegkommt. Und das sind letztendlich gute Dinge. Wir mögen das nicht, fühlt sich nicht gut an, aber das, was rauskommt, ist gut. Da ist Herrlichkeit Gottes sichtbar. Ich möchte mit uns noch ein bisschen in die Tiefe gehen, eine andere Bibelstelle heranziehen und lad uns ein, dass wir zu Hause, gerne auch in den Kleingruppen, aus dem Römerbrief Kapitel 8, den Abschnitt 18 bis 30, doch mal ganz lesen für uns. Da kann ich nur ein paar Aspekte rausgreifen. Vers 18 bis 19 und 23. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Finde ich ein ganz spannender Abschnitt. Da geht es noch mehr um dieses Warten, um dieses Seufzen und darunter Leiden unter der jetzigen Situation, in der wir leben. Wo wir wissen, da wartet die Ewigkeit auf uns, da wartet die Vollkommenheit auf uns, da wartet der Himmel auf uns, aber wir haben auch schon etwas bekommen von diesem himmlischen Anteil, wir haben den Geist Gottes in uns, wir sind schon gläubig geworden, wir sind in Beziehung mit Gott, aber wir haben noch nicht die Vollkommenheit. Das heißt, da ist so ein Spannungsfeld in uns wo wir manchmal zerreißen, wo wir uns fragen, hey, da ist doch die Verheißung, ja, das hat doch Gott für uns vorbereitet, warum erlebe ich das jetzt nicht oder nur bruchstückhaft? Und dann spricht Paulus davon und wir seufzen, ja, wir stöhnen innerlich manchmal unter solchen Situationen. Und die ganze Schöpfung, sagt er, sehnt sich danach, ja, dass Vollkommenheit kommt. Und je länger man hier vielleicht auf der Erde unterwegs ist, spürt man etwas von diesem Seufzen der Schöpfung. Jetzt ist das Thema, ja, Schöpfung ganz, ganz weit oben, Klimawandel, ja, und dann stirbt der Wald jetzt und die Meere sind voll Plastikmüll und überall seufzt und stöhnt es, weil alles kaputt geht und die Hoffnung ist da, dass etwas neu wird. Ja, und diese Hoffnung, die wird nicht kommen durch uns Menschen. Wir sollen uns anstrengen, die Schöpfung zu bewahren, versteht mich nicht falsch, und da sollen wir als Christen auch mit dabei sein, aber wir können es nicht machen, sondern ich glaube, wir können nur Buße tun und sagen, Gott, wir haben es total versemmelt hier. Wir brauchen dich, wir brauchen, dass du kommst und dass du es neu machst. Wir kriegen es alleine nicht hin. Menschliche Machbarkeit ist auch da, wird nicht funktionieren. Und der andere Punkt, der hier angesprochen wird, ist, dass wir in unserem Körper uns danach sehnen und dass wir seufzen, ja, wenn Krankheit da ist, wenn Schwäche da ist, wenn Alter da ist. Ja, die alten Geschwister, selbst wenn die fröhlich sind, die seufzen zunehmend unter ihrem Körper und sagen, oh, wie lange noch und es ist so schwer und ich brauche so lange, um mich anzuziehen morgens und ah, es funktioniert nicht mehr so wie früher. Ja, ich hoffe, das dauert bei uns auch noch lange Zeit, bis es soweit ist. Dieses Seufzen. Und das ist ein Spannungsfeld. Ja, wir wissen auch, Gott heilt. Ja, Gott ergreift ein. Wir dürfen beten und erwarten, dass Gott auch gibt, dass Wunder passieren. Ja. Und trotzdem auf der anderen Seite sagt er, die vollkommene Erlösung des Körpers steht noch aus. Und das ist das Spannungsfeld, okay? Glauben, beten, vertrauen, ja. Und trotzdem werden wir nicht alles sehen, sondern wir sind in dieser Zerrissenheit und das ist manchmal ganz schön schwierig auszuhalten. Wir sind in dieser Zerrissenheit aber nicht alleine. Lass uns den nächsten Abschnitt anschauen, 26, 27. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist in seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Das ist ein spannendes Thema auch, Heiliger Geist. Wir haben den Heiligen Geist in uns und haben im Heiligen Geist einen Helfer, der uns durchführt, durch alle Prüfungszeiten auch. Wir sind nicht alleine. Wir sind nicht alleine, sondern es ist jemand, der uns ermutigt und der uns tröstet und der nah bei uns ist. Das spüren wir nicht immer so, aber immer wieder können wir es auch erleben, dass da Kraft ist, die nicht von uns kommt, sondern die übernatürlich in unser Leben fällt. Und manchmal wissen wir nicht, wie wir beten sollen in Prüfungszeiten. Ja? Da denkst du, boah, ich habe schon so viel gebetet, oder ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Und manchmal bist du emotional so beteiligt, dass du denkst, ja, ich fühle mich schwach, ja, ich finde gar keine Worte für das, was in mir vorgeht. Und auch da ist der Heilige Geist eine Hilfe. Der Heilige Geist, der auch in uns und durch uns betet, auch durch das Sprachengebet, in unaussprechlichen Seufzern, wo man dann beten kann, ohne dass der Verstand angestrengt ist und wo man mit Gott kommuniziert und merkt, boah, okay, das ist eine Kraftquelle und ich bete genau das, was im Willen Gottes gerade ist und ich strecke mich nach ihm aus. Manchmal ist es so, dass Personen, die diese Sehnsucht haben, dieses Sprachengebet für sich zu empfangen, dass die lange Zeit so ein bisschen auch da kämpfen und das nicht durchkommt in ihrem Leben. Und dann geraten sie vielleicht in eine Prüfungssituation, wo es hart wird, wo irgendwas in ihrem Leben passiert, was sie richtig rüttelt. Und dann habe ich schon oft gehört, wenn sie in so einer Situation sind und dann beten wollen, dann öffnet sich die Gabe des Sprachengebets, weil sie an ihre Grenzen kommen, weil sie angewiesen sind, dass Gott irgendwie ihnen zu Hilfe kommt. Ganz, ganz spannend, das zu beobachten. Rechne damit, dass der Heilige Geist dir zu Hilfe kommt, auch in dem, dass du betest und deine Beziehung zu Gott auch in diesen Krisenzeiten pflegst. Der letzte Bibelabschnitt, den wir anschauen wollen, die Verse 28 bis 30. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Hier sind wir genau in unserer Thematik von der Predigtreihe, die wir auch am Anfang der Predigtreihe groß aufgezeichnet haben. Ja, es geht um das Ähnlichwerden von Christus, in das Verwandeltwerden, in sein Bild. Genau diese Wörter sind hier auch angesprochen und genau hierum geht es. Aber im Zusammenhang gebracht mit leidvollen Geschichten. Ja, der ganze Abschnitt, er beginnt ja mit dem Vers, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen. Also der ganze Abschnitt dreht sich um Leiden, um Prüfungssituationen. Und jetzt sagt Paulus hier am Ende, hey, alles in dem Leben von denen, die Gott lieben, wird zum Besten dienen. Und das Beste ist hier die Verwandlung in das Bild von Christus. Und das ist krass, wenn man sich das mal so vorstellt, ja. Guck dein Leben an, ja. Verinnerliche das mal, schau dir alles an, denkst du, boah, da waren auch Sachen dabei oder sind Sachen dabei, die sind richtig herausfordernd, die waren richtig schmerzvoll, diese waren richtig böse, richtig ungerecht, was auch immer. Und all das kann und möchte Gott benutzen, damit er zu seinem Ziel kommt, dass wir verändert und verwandelt werden. Das heißt nicht, dass all das Böse und all das Leidvolle, dass es von Gott kommt. Das heißt nicht, dass es gar nicht so schlimm ist, sondern das heißt nur, dass Gott größer ist als dieses Böse, Schlimme, Herausfordernde und dass er die Macht hat, in unserem Leben etwas zu gestalten, was nur er tun kann. Dass er Schönheit da entstalten lassen kann, wo vorher Zerbruch ist, wo vorher irgendwie Tod ist, wo vorher Krankheit ist, wo vorher alles kaputt geht. Gott kann es tun. Und das ist eine Wahnsinnsverheißung, die wir hier lesen für unser Leben. Gott selbst wirkt in unserem Leben, dass alle Dinge, die unser Leben berühren, zu einer siegreichen Vollendung geführt werden. Und das ist Gottes Perspektive. Das ist nicht immer unsere gefühlte Realität, dass wir sagen, jawohl, alles zum Guten gewendet, super, sondern am Ende der Zeit steht das drüber, über unserem Leben, wo klar wird, jawohl, es ist gut geworden und Gott hat alles in diese Richtung gebraucht. Vielleicht sagst du jetzt hier, Mensch, ja, aber da steht ja auch alle, die Gott lieben. Und dann denkst du, ja, liebe ich Gott eigentlich? Vielleicht liebe ich Gott nur ein bisschen, vielleicht liebe ich Gott zu wenig. Vielleicht muss ich ein gewisses Maß an Liebe Gott gegenüber erfüllen, damit das auch auf mich zutrifft. Und dann kommst du wieder in so eine Abwärtsspirale, so eine Selbstverdammnis. Ja, ich möchte dir da Mut machen, da gar nicht einzusteigen. Hier ist keine gefühlte, emotionale Liebe und Nähe gemeint, sondern hier geht es um den Fakt, die, die Gott lieben, sind die, die Gott gehören, die zu Gott gehören. Sind die, die sich eins gemacht haben mit ihm, sind diejenigen, die Jesus nachfolgen, die glauben an sein Wort, hat nichts zu tun mit irgendwie einem Maß an Liebe, sondern ist eher so ein juristischer Terminus, ja, so will ich es fast mal sagen. Diejenigen, die sich zu ihm zählen, die auf an anderer Stelle heißt es, die auf seinem Namen, ja, getauft sind, die auf sein Konto gebucht sind, die mit ihm sind. Das ist hier der Punkt. Deswegen dreh dich da nicht rum und zweifle nicht an deiner Liebe, selbst wenn du gerade Liebe irgendwie zu Gott nicht so richtig spürst. Wenn du Ja gesagt hast zu ihm, dann zählt diese Verheißung wie für alle anderen, die Ja gesagt haben zu Gott. Alle Dinge dienen zum Guten denen, die Gott lieben. Manchmal sagen wir das recht schnell zu Menschen, die in Prüfungssituationen sind. Ja, da klagt uns jemand sein Leid und dann sagen wir, ja, aber alle Dinge müssen jetzt zum Guten dienen, denen, die Gott lieben. Und denken dann, dass es ein guter Trost sein könnte, weil wir vielleicht auch selbst manchmal unbeholfen sind und gar nicht so richtig wissen, was wir denn da sagen. Vielleicht hast du es schon mal erlebt, dass jemand dir das gesagt hat in so einer Situation. Also meine Erfahrung ist, dass das nicht der wirklich gute Trostvers ist, sondern dass es eher bei demjenigen, der in einer Prüfungssituation ist, so wirkt, als würdest du ihn mit seiner Schwierigkeit alleine lassen und seinen Schmerz gar nicht richtig wahrnehmen, sondern ihn vertrösten. Ach, ist ja alles gar nicht so schlimm, wird schon alles wieder. Gott hat was Gutes mit dir vor, tschüss. Verstehen wir? So ein bisschen nicht böse gemeint, ja, aber es vertröstet so ein bisschen. Also man stellt sich nicht auf dieselbe Stufe mit dem Leidenden und sagt, hey, ja, ich versuche mitzufühlen und das muss ganz, ganz schwer sein, so. Lass uns da ein bisschen aufpassen. Also ich glaube eher, dass es hilfreich ist, für jeden, der in der Prüfungssituation steht, diesen Vers selbst für sich zu entdecken und zu erleben, wie Gott diesen Vers aufschlüsselt und offenbart und selbst in das Herz redet. Ich glaube, das ist der Punkt, wo Gott redet und tröstet und arbeitet. Manchmal hauen wir uns auch mit Bibelversen was um die Ohren, was gut gemeint ist, was aber letztendlich nicht zielführend ist. Ich möchte mit einem Zitat von Bonhoeffer langsam auf die Zielgerade einbiegen. Bonhoeffer hat geschrieben: Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir sie brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind. Und dass es Gott nicht schwerer ist, damit mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Das ist ermutigend, finde ich, ja. Also selbst unsere Fehler und Irrtümer, da wo wir versagen, Gott hat nicht mehr Mühe damit, als mit unserem anderen Leben, sondern er sagt, hey, ich nehme das ganze Paket und ich mache aus allem etwas Gutes. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Fatum ist, das heißt so viel wie Schicksal, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Weise Worte von Dietrich Bonhoeffer, der auch gelitten hat und harte Zeiten bis zum Tod durchgemacht hat. Ihr kennt das vielleicht aus eurem Haushalt, dass da mal was zu Bruch geht, ja? Also Porzellan hat jeder zu Hause und manchmal fallen Sachen auf den Boden. Und je nachdem, was für einen Boden du hast, wenn du so einen Fliesenboden hast wie hier würde es sehr gut funktionieren, dann würde man Sachen hinschmeißen, ja, und dann, was hat man? Ganz viele Scherben. Passiert manchmal, ja, wenn die Kinder umsteigen von den Plastikbechern zu dem richtigen Geschirr, dann klappt das nicht immer so und dann schon wieder Zerbruch. Da habe ich ein Bild mitgebracht, wie das so aussehen kann, wenn Dinge einfach zerbrechen. Genau, Porzellan zerbricht. Und dann hast du kaum eine Wahl, ja? Also dann ist es kaputt in 1000 Stücken und dann nimmst du dein Kehrblech und nachher den Staubsauger und du nimmst das ganze Zeug, den ganzen Krempel und schmeißt es in den Müll, weil es irgendwie wertlos geworden ist und weil keiner sich damit abfindet und dann auch irgendwie Zeit investiert. Ganz vielen Scherbenhaufen. Und manchmal sieht unser Leben auch so aus, auch gerade in solchen Prüfungssituationen, in Krisenzeiten, wo du den Eindruck hast, alles kaputt, alles kaputt, alles schwierig, nichts ist mehr ganz, nichts ist mehr an der Stelle, wo es sein soll. Wie geht's denn weiter? Wo geht's denn hin? Nimm schon das Kehrblech und den Feger und bis am Einfegen, und der Mülleimer ist auch schon aufgemacht. In Japan, da haben irgendwelche coolen Leute vor 500 Jahren haben sich gedacht, Mensch, das kann ja nicht sein, wenn sowas kaputt geht, dass es einfach nur weggeschmissen wird. Wir wollen das reparieren. Vor 500 Jahren, ja, richtig cool. Und die haben dann so eine Reparaturkunst sich ausgedacht. Das heißt, die sammeln dann diese ganzen Stücke zusammen und dann stellen sie das Gefäß wieder zusammen und kleben dann mit so einem besonderen Lack diese ganzen Teile, die zerbrochen sind, in ein Gefäß wieder her. Also ihr seht das hier, da sind jetzt noch nicht so viele Teile kaputt gegangen. Und dann hat man diese ganzen Klebekanten und sieht, dass das Gefäß ja nicht mehr ursprünglich ist, sondern dass es mal zerbrochen war. Also man sieht den Zerbruch, man sieht die Narben. Und dann haben die sich gedacht, okay, was machen wir jetzt, damit diese Klebeadern irgendwie hervorstechen? Und dann streuen sie Gold- oder Silberstaub, ja, wie auch immer das dann konkret funktioniert, in diese Lackklebelinien. Und machen das Gefäß dadurch viel, viel schöner, viel kunstvoller, viel einzigartiger als jedes normale Porzellangefäß aus der Fabrik, die alle gleich aussehen. Diese Kunstart, die sich da irgendwie herausgebildet hat und immer noch praktiziert wird, nennt sich Kintsugi. Kintsugi. Und derjenige, der sich dann damit beschäftigt, ja, der investiert unzählige Arbeitsstunden, damit das gelingt, ja. Man muss sich das mal vorstellen, alleine diese Teile wieder in diese Form zu bringen, das ist ja schlimmer als Puzzle, ja? Schwierig. Und dann diese Sachen zu kleben, dieser Lack, der muss über Monate trocknen. Also es ist richtig intensive Arbeit, bevor du dann dieses Kunstwerk als Gefäß wieder hast. Wir sehnen uns in unserem Leben nach dem perfekten Leben, ja? Wir sehen uns nach dieser Schale, nach dem Gefäß, was richtig gut ist, ja, was dann angemalt ist, wo keine Brüche sind, keine Macken sind, was neu ist, wie neu. Ich glaube, danach sehen wir uns irgendwie alle, ja, so ein super Gefäß zu sein, was auch immer du dir vorstellst für ein Gefäß. Aber das Leben, in dem wir uns bewegen hier auf dieser Erde, ist in dieser Sehnsucht, ja, in diesem Seufzen. Wir sind alle unterwegs und es kommen die Prüfungszeiten und dann gehen die Sachen kaputt. Und dann ist die Frage, was machen wir mit den Scherben? Und dann glaube ich ganz fest, dass da jemand ist, ich nenne ihn mal den Meister von Kintsugi, der sich das Ganze ausgedacht hat, wie man das alles wieder zusammenkriegt. Das ist unser Gott, unser Vater im Himmel. Und er nimmt die Scherben unseres Lebens, unseres Seins und er gibt sich die Mühe, das zusammenzubasteln. Er macht sich die Hände dreckig, auch da, und investiert sich in unser Leben und vergoldet unser Leben und macht es schön, dass letztendlich seine Herrlichkeit in unserem Zerbruch aufstrahlt. Gott möchte nicht unsere perfekten Gefäße. Er möchte nicht, dass alles irgendwie toll ist, dass wir alles auf die Reihe kriegen, dass alles Paletti ist und dass wir aus uns selbst heraus strahlen. Sondern er möchte unseren Zerbruch nehmen und den möchte er kitten, heilen und veredeln, dass er aufstrahlt und aufleuchtet und dass Menschen sehen können, wie groß unser Gott ist. Ich möchte uns einladen, dass wir aufstehen. Ich weiß nicht, was du mitgebracht hast in diesen Gottesdienst oder wo du abgeholt wurdest oder wo Widerstände in deinem Leben sind, wo Emotionen hochgekommen sind. Aber ich lade dich ein, dass du deine Augen schließt und dass du versuchst, nochmal so zur Ruhe zu kommen, das ein Stück weit zu sortieren. Ich glaube, dass Gott uns immer einlädt, dass wir ihm unser Leben hinhalten. Dass wir ihm unser Leben hinhalten mit dem, wie es ist. Dass wir nicht so tun, als ob alles gut wäre. dass wir nicht nur in die Zukunft orientiert sind, wie alles mal sein könnte und wo wir uns hinträumen und so, sondern dass wir gerade hier und jetzt so sind, wie wir sind, mit unserer Prüfungssituation, mit unserer Geschichte, mit unserem ganzen Sein. Und die Einladung Gottes ist da, dass wir ihm unser Leben hinhalten und dass er wirkt an uns, in uns und dass er die Themen ansprechen kann, die wichtig sind für uns, dass er mit seinem Trost kommen kann, da wo wir Trost brauchen, weil wir das Licht am Ende des Tunnels noch nicht sehen, dass er mit seinem Spezialkleber kommen kann, dass er all unsere Teile aufsammelt und zusammenklebt, dass er mit seinem guten Geist kommen kann und dass er unser Leben schön machen kann, aber dass es seine Schönheit ist und nicht unsere selbstgemachte Schönheit. So lade ich dich ein, dass du Gott dein Leben hinhältst, dass du Entscheidungen triffst, ob du bereit bist, auf diese Töpferscheibe zu gehen, dich prägen zu lassen. Vielleicht auch manches erstmal anzunehmen und nicht immer dagegen zu kämpfen. Gott zu entdecken, wie er redet, wie er wirkt, wie er handelt. Vater, und ich danke dir. Ich danke dir für jeden, der hier ist. Ich danke dir, dass du jeden siehst. Ich danke dir, dass du um alles weißt. Nichts ist verborgen vor dir. Herr, und wir bringen alles zu dir in dein Licht. Herr, und ich bete, dass du uns nahe kommst. Ich bete um heilende Worte, um deine heilende Gegenwart. Ich bete um neuen Mut, mit dir ins Gespräch zu kommen. Über Dinge, die uns belasten, über Dinge, die uns kaputt gemacht haben oder wo etwas in uns kaputt gegangen ist. Komm, Geist Gottes, stell du unsere Lebensweichen. Bete, Herr, dass du uns aufmerksam machst auf unsere Punkte, die wir bisher gerne ausgeklammert haben. Nimm du uns an die Hand. Führe du uns. Herr, ich bete, dass du redest, auch ganz konkret, was wir tun sollen. Ob wir Zeit der Stille mehr brauchen als bisher, dass wir uns nicht in Aktionismus verlieren, wo wir keinen Bezug zu uns selbst haben, sondern wo wir dir Raum geben, dass du auch heilen kannst. Herr, ich bete, dass du sprichst zu Personen, die Hilfe in Anspruch nehmen sollen, Gespräche zu führen, Dinge aufzuarbeiten. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist, dass du uns nicht alleine lässt, sondern dass du uns durchführst durch diese Prüfungszeiten. Danke, dass es gut ist, in deiner Hand zu sein, auch wenn es sich nicht immer gut anfühlt. Aber du bist ein treuer Gott, voller Liebe. Du bist ein guter Vater und du kommst zum Ziel mit jedem von uns. Bete, Herr, dass du mit uns weitergehst, auch im Alltag, gerade im Alltag. Dass wir Punkte mitnehmen, die uns bewegen und berühren. Dass Prozesse in Gang kommen, die wichtig und heilsam sind für uns. Ich lade dich ein, dass du zum Gebetspunkt gehst, hinten links, wo die Mitarbeiter bereitstehen, auch mit dir zu beten. Vielleicht ist das ein guter Ansatzpunkt für dich heute, etwas festzumachen, vielleicht auch mal zu sagen, ja, ich bin gerade in einer Krise, brauchst gar nicht sagen, worum es geht, aber da den ersten Schritt aus der Enge, aus der Isolation herauszugehen, das kann gut sein. Lass uns offen sein, dass der Heilige Geist redet. Auch da ist ein Mitarbeiter mit einem orangefarbenen Schild, der gerne die ganzen Impulse sammelt und dann auch hier mit in den Gottesdienst einbaut. Lass uns damit rechnen, dass Gott redet und dass er wirkt über diesen Gottesdienst hinaus.